Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Bianca Schiffkens ist Expertin für Corporate Influencer Programme, digitale Sichtbarkeit und CEO Kommunikation. Als Gründerin von DeinBiz begleitet sie seit 2016 Unternehmen und Führungskräfte dabei, ihre Markenbotschaft über authentische Persönlichkeiten sichtbar zu machen. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Kommunikationsbranche, einem Netzwerk von über 22.000 LinkedIn-Followern und als zertifizierte LinkedIn Marketing Insiderin gehört sie zu den Top-Stimmen in Deutschland, wenn es um Personal Branding im Business-Kontext geht. 2025 wurde sie von Favicon unter die Top 10 Communication Experts Germany gewählt. Ein klarer Beleg für ihre Wirkungskraft. Und wir sprechen heute darüber, warum nicht jeder Mensch für Social Media gemacht ist und warum es völlig okay ist. Was es dafür braucht, damit Corporate Influencer wirklich strahlen und warum ein Video mehr Mut erfordert als jeder noch so gut formulierter Textpost. Grüß dich, Bianca. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Vielen Dank für diesen Wahnsinnseinstieg. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, gerne. Und du denkst dir jetzt wahrscheinlich, Mensch, so, jetzt sitzt du schon in Startlöchern und freust dich darauf, Fragen zu Corporate Influencing und Sichtbarkeit zu beantworten. Und genau das stelle ich dir jetzt aber nicht. Gemein wie ich bin, kommen nämlich jetzt erstmal meine drei Einstiegsfragen. Vielleicht kennst du sie ja schon. Bist du bereit?
Immer.
Immer, ja gut, dann legen wir los. Frage Nummer eins, es ist ein bisschen philosophisch, also alles. Frage Nummer eins, eines Tages zurückblickend auf dein Leben ab jetzt, ne? Also irgendwann geben wir ja mal alle den Löffel ab, haben die letzte Runde. Was ist die eine Fähigkeit, wo du sagst, da bist du jetzt noch nicht gut drin oder das beherrschst du noch gar nicht? Also ganz breit gefächert, jetzt nicht irgendwie nur persönlich Dinge, vielleicht auch, was weiß ich, hatte mal Bogenschießen, andere Sachen, Sprache lernen. Was ist diese eine Fähigkeit, wo du sagst, boah, das möchte ich unbedingt bis zum Lebensende noch lernen?
Oh, da gibt es nicht nur eins, da gibt es tatsächlich, es gäbe mehrere. Muss ich mich auf eins beschränken?
Ja.
Okay.
Dir das eine, was das Wichtigste ist.
Es ist tatsächlich die Geduld. Ich bin doch so ein Umsetzkind und ein mit viel Machergehen und da kommt mir die Geduld manchmal doch in die Quere und diesen Skill hätte ich gerne noch ein bisschen trainiert.
Alles gut, ja. Bist du nicht alleine mit. Also ich glaube, die häufigste Antwort ist eine Sprache oder Geduld gepaart mit Selbstfürsorge. Von daher, alles gut. Dann, Frage Nummer zwei. Kopf ganz weit auf. Stell dir vor, wobei du bist selbstständig, dir fällt es erfahrungsgemäß wahrscheinlich einfacher, diese Frage zu beantworten, als jemand, der angestellt ist. Also einfach, naja, du wirst gleich sehen, warum. Stell dir vor, Kopf ganz weit auf, eine gute Fee käme zu dir und würde sagen, Geld spielt keine Rolle, Zeit und Ort spielt keine Rolle. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten wollen? Also sowohl physisch, ne, also wo du bist, hätte ich vielleicht noch ergänzen sollen, und was du da auch machst.
Ich würde, jetzt muss ich mich strukturieren. Also, ich bin ja gerne hier, wo ich lebe, also im Speckgürtel Kölns im Bergischen Land. Hier bin ich gerne, vorwiegend im Sommer. Also wenn ich den Winter woanders verbringen dürfte, Indonesien gefällt mir gut, Thailand gefällt mir gut, also alle da, wo es also das, wo es schön warm ist, das kann ich mir vorstellen, auch da Wintermonate zu verbringen. Ansonsten bin ich dann doch hier gerne bei Familie und Freunden. Und wenn das Geld auch keine Rolle spielen würde, würde ich das machen, was ich heute tue, weil ich das ja mir lange erarbeitet habe und lange gebraucht habe, um das zu finden, was erfüllt am Ende des Tages. Aber dann hätte ich wahrscheinlich mehr Zeit auch Ehrenamt, einem Ehrenamt nachzugehen oder Sachen, wo ich heute viel, viel, viel mehr Marketing und auch Sales machen muss. Das streikt natürlich ein in der Zeit, um das umzusetzen, was man liebt. Aber dann könnte ich mir vorstellen, doch mehr noch im Ehrenamt zu verbringen. Also Tierschutz zum Beispiel. Ja, das würde mich noch mehr erfüllen.
Sehr schön. Spannende Antwort. Dann last but not least, welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen?
Also, ich bin ja hier, also wir sind ja so eine Generation. Ich finde ja Tom Cruise nach wie vor toll, ja. Also Top Gun 1 oder 2, also Maverick ist halt einfach, ne? Und wenn du den heute in so Interviews siehst auch und so, wie sehr der sich aufs Gegenüber einlässt und wie nett der ist, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, mich mit dem an eine Theke zu setzen, auch für den ganzen Abend.
Okay.
Ja, und ich bin ja
alles gut.
Ich bin ja auch NLPler zum Beispiel. Dem würde ich dann so ein bisschen hier auch mal zu Scientology und so auf den Zahn fühlen. Also das würde ein Deep Dive geben, auf jeden Fall.
Oh ja. Oh ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist so ein bisschen der Strangeness-Faktor bei ihm, finde ich. Ja, total, ich erinnere mich an ein Interview, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, wo er frisch liiert war und wo er völlig durchgedreht ist. Weißt du das noch, wo er auf dem Sessel rumgetanzt hat, weil er wäre so verliebt? Wo ich dachte, ach du je, irgendwie ist da bei dem gerade eine Sicherung durch. Ja, dann ist gut. Ich will jetzt nicht das Bild von ihm. Also danach war die Presse ziemlich verstört. Ich gucke keinen Fernseher und nichts. Ich habe das aber trotzdem, ich glaube, durch Social Media irgendwann mal mitbekommen. Das war total strange. Also als wäre der unter Drogen und sonst wie. Ganz komisch. Also war irgendwie
da
hatten so.
Ja, viele aus der Generation auch mal so gute 10, 20 Jahre, wo sie wahrscheinlich auch irgendwie irgendwo mitgemacht haben. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ich habe jetzt die zweite Musikerbiografie gelesen. Also die erste, die ich schon dreimal gelesen habe, ist mein Jugendheld Slash. Der Untertitel der Biografie ist, auch wenn es unglaublich klingt, ist es doch genauso geschehen oder so ungefähr, ich weiß nicht mehr genau. Slash ist neben Lemmy von Motörhead der einzige bekannte Mensch und Musiker, der mit Mitte 30 schon einen Herzschrittmacher hatte. Nur so zum Thema, was manche Leute so schon machen. Und im Prinzip zwei Drittel der Biografie geht über Drogenkonsum. Also er beschreibt es nicht wortwörtlich und wertet es auch nicht, sondern er erwähnt halt, dass er die ganze Zeit auf Smack war und sonst was. Ich finde es unfassbar, dass der trotzdem, man muss es ja nicht mögen, aber musikalisch Dinge geschaffen hat, wo ich mir denke, leck mich, also ist echt nicht schlecht.
Ja.
Und dann habe ich jetzt zu Weihnachten von unserem Ältesten auf meinen Wunsch hin The Gospel According to Luke, also die Autobiografie von Steve Lukather von Toto. Ein unfassbarer Typ, also wirklich unfassbar. Die Credits List am Ende sind an die 30 Seiten klein geschrieben, okay, wo er überall mitgespielt hat. Also du kennst 90%, das sind Mega-Hits und es war früher ja so, dass sie nicht nur einfach abgespielt haben vom Blatt, die Studiomusiker, also er hat das mit seiner Band Toto ganz viel gemacht, sondern die haben einfach nur Akkorde bekommen und dann haben die ganzen Riffs und Melodien halt im Studio entwickelt und nie Credits dafür bekommen, zumindest in den 80ern. Und der beschreibt auch so ab Mitte der 80er bis, ich glaube 2010, 2008 rum ist er dann trocken gewesen, hat er sich alles reingepfiffen, was nur geht. Also unfassbar, wie Leute das durchgestanden haben. Also, krass. Also von daher kann ich das nachvollziehen, was du sagtest.
Bekennende Guns N' Roses Fan, das war mein erstes Konzert damals in Müngersdorf, die Use Your Illusion Tour. Da war ich, glaube ich, 16. Oh Gott, das ist so lange her. Und deshalb finde ich das ja so geil, dass sie auch wieder on stage sind heute und so weiter. Und nachdem Axl ja auch wirklich ein ganz, ganz großes Tief hatte. Ich habe ihn nochmal gesehen, als er für AC/DC da unterwegs war. Das ging halt dann nicht, aber da hat er sich ja jetzt ganz gut berappelt. Das Hochzeitskleid von November Rain war meins auf meiner Hochzeit. Ne? Also so die Dings.
Okay.
Ich zeig dir mal Fotos, wenn wir uns sehen.
Ja, mach das mal. Ja, kann ich mich ja auch outen, habe ich kein Problem mit. Bin großer Guns N' Roses-Fan. Ich höre sie nicht den ganzen Tag. Ich sag mal jetzt so im fortgeschrittenen Alter. Ich höre ja eh nicht so wahnsinnig viel Musik mehr. Ich mag doch Toto sehr, weil es einfach noch eine ganze Ecke musikalisch anspruchsvoller und viel, ja, auch ein bisschen vielfältiger ist. Aber ey, Guns N' Roses, Pearl Jam, Rage Against the Machine, Metallica, geht immer. Also, hallo.
Sweet Child of Mine, unvergessen. Ganz laut im Auto auf der
genau,
Autobahn.
Ganz, Guns N' Roses haben wir in den letzten Jahren, habe ich die 3 oder 4 Mal live gesehen. Einmal war so, naja, aber zweimal war richtig, also richtig, richtig
gut. Warst du in Düsseldorf letztes Jahr?
Also das Beste. Nee, wir waren in Hannover, das erste Deutschlandkonzert nach der Reunion. Mhm. Das war so, naja, weil wir standen ganz hinten. Das war ja so ein Riesengelände, das Expo-Gelände. Und damals war ich zwar noch voll in der Musikbranche, aber zu geizig, mir Tickets für vorne zu kaufen. Obwohl wir Begründung hatten, das über die Firma laufen zu lassen. Also ich, mit Absprache der Steuerberater sagt, naja, ihr seid Musikproduzenten, ihr könnt doch Konzerte buchen, ne? So kein Problem. Prima. Und danach habe ich mir gedacht, ey, das mache ich nie wieder. Nie wieder Holzklasse. Und dann haben wir Front Row beim zweiten Mal gehabt. Das war in Mannheim im Sommer. Das war der absolute Hammer.
Cool.
Das war echt, also ich gehe nicht gerne auf Konzerte, muss ich sagen. Ich mag keine Menschenmassen und ich war jahrelang mit Bands auf Tour und das habe ich immer genossen, dass ich halt nicht in der Menschenmenge drin stehe, sondern ich kann mal raus und an der Seite, weil ich ja Backstage war. Und ich wollte nie wieder in Menschenmassen. Deshalb hat meine Frau, ne, mich immer, du musst mal auf Konzerte. Nein, ich will nicht auf Konzerte. Aber Front Row, das geht, weil das ist ja mittlerweile alles so unterteilt und du kannst dann von der Seite rein und wieder raus. Das war genial. Und das dritte Mal war in München nach Corona im Olympiastadion. Das war auch sehr geil. Da hatten wir auch die Steigerung gesehen.
Das glaube ich gar nicht. Der hatte mal so ein, er musste wieder reinkommen quasi.
Ja, so stimmlich und also na klar, der ist jetzt, wie alt ist der? 64? Natürlich kann er nicht mehr so hoch singen wie früher. Der muss jetzt viel mit der Kopfstimme machen. Ist logisch und da hast du nicht so viel Kraft. Aber ich will mal die ganzen natürlich in Deutschland unheimlich weit verbreiteten Kritiker und Journalisten, die sich ein Maul darüber zerrissen haben, erleben, wie die in dem Alter noch performen. Also bitte, 3 Stunden haben die gespielt.
Ja.
Ich hätte das nicht mal eine halbe Stunde ausgehalten. Also ich habe auf Bühnen gestanden.
Das muss einfach fit sein.
Ja. Mhm. Ja, also von daher. Ja. Jetzt ist die Stunde schon rum. Schön, dass du da warst. Ein bisschen
Schön. Schön.
Toll, ne?
Jawohl.
Ja, unser Thema heute. Wie soll es anders sein? Corporate Influencing, Sichtbarkeit, LinkedIn. Natürlich auch verbunden mit Video. Was würdest du sagen, fangen wir mal an mit 2026. Was würdest du einem Unternehmen im Jahre 2026 empfehlen, wenn es langsam mal so erkannt hat, weil das ist, was ich im letzten Jahr häufig erlebt habe. Wir waren ja auch vielen Veranstaltungen auch gemeinsam. Ich war auch einigen Industrie-Events auch. Und dann kommen dann Vertreter von Maschinenbauunternehmen und ach ja, Video, was sie da machen, ist ja nett und so. Aber brauchen wir das überhaupt? Was würdest du denen sagen, wenn die langsam auf die Idee kommen, Hilfe mit den Aufträgen, das klappt nicht mehr so, wie das bisher war. Und Mitarbeitersuche ist auch schwierig. Wir sollten mal auf mehr Sichtbarkeit setzen. Was würdest du ihnen empfehlen?
Also ich applaudiere laut, wenn diese Erkenntnis da ist, weil ich stelle nach wie vor fest, es ist immer noch nicht überall durchgedrungen, dass das ein Hebel sein könnte, wenn man denn da sichtbar wird. Also ich sage ganz klar tatsächlich, faceless Marketing funktioniert nicht mehr. Das hat die letzten 10, 15 Jahre funktioniert mit Kampagnen und schönen Stockbildern vielleicht und so weiter. Aber 2026 ist das Jahr, wo man Persönlichkeiten unbedingt nach vorne stellen sollte im Unternehmen. Ganz, ganz, ganz wichtig. In welchen Formaten sei mal dahingestellt. Ob das jetzt direkt ein Videoeinstieg sein muss, da werden wir uns jetzt im Laufe des Podcasts drüber unterhalten. Aber Menschen nach vorne in die Sichtbarkeit zu bringen, ist ein Must-Have.
Ja. Mhm. Natürlich ist ja ganz wichtig, das hatte ich jetzt auch schon öfters in den letzten Tagen in anderen Podcast-Aufnahmen, du kannst natürlich niemanden dazu zwingen, vor die Kamera zu gehen, sowohl für Foto als auch für Video. Aber du hast es ja sicherlich auch schon bei deinen Kunden erlebt, da wird ein Corporate-Influencer-Programm gestartet und man wünscht sich, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und dann kommt wahrscheinlich auch oft die Frage, naja, wer von uns soll das denn machen? Was würdest du sagen, woran kannst du vielleicht schon relativ sicher festmachen, ob jemand dafür geeignet ist für so ein Corporate-Influencer-Programm, um das Unternehmen die Sichtbarkeit zu bringen oder eher weniger?
Also unsere Prämisse ist ja, dass wir nur solche Programme installieren, wenn ein C-Level, mindestens ein C-Level dabei ist und sonst auch die Führungskräfte dabei sind. Also es geht nicht, dass Sichtbarkeit delegiert wird. Mhm. Weil wir machen das ja nicht erst seit gestern, aus Erfahrung sprechen und sagen, dann funktioniert es nicht. Es schläft dann ein oder wie auch immer. Es ist nicht der Hebel da, wenn die Führungskräfte sich hinter ihrem "Ich habe keine Zeit" verstecken.
Mhm. Aber wenn da jetzt, sag ich mal, ein Unternehmen nur 5 Führungskräfte wären und alle 5, ich bin jetzt mal böse, sind von ihrer Ausstrahlung so spannend wie Hausstaub, was machst du dann? Du kannst die Menschen ja nicht verbiegen. Oder hast du erlebt, dass jemand total spröde und wenig, sag ich mal, expressiv rüberkam und sich entwickelt hat? Ich kriege die Frage immer auch gestellt, deshalb zum Thema Video. Ne? Ja. Wir haben keinen, der vor die Kamera will. Wie bringen wir die Leute dazu?
Na, die Frage ist ja, warum wollen sie nicht? Also das ist ja, ich bin ja auch Coach tatsächlich. Das ist ja vielleicht auch das, was so bei uns da noch ein bisschen mehr reinschwappt als vielleicht bei anderen Anbietern. Die Frage ist, warum wollen sie nicht vor die Kamera? Und das ist eine Auftragsklärung am Anfang. Meistens, also Leute, die zögern, sind mir manchmal lieber als die, denen alles scheißegal ist. Ja, ich mache. Und hinterher kommt das große Erwachen, weil sie merken, was passiert, wenn man sichtbar ist. Dann sind mir die lieber, die da mit Bedacht rangehen und viele Fragen stellen und wo man viel Aufklärung machen muss im Vorfeld, damit sie dann gewappnet sind für das, was dann passiert. Und du kannst halt nicht genau feststellen am Anfang, wer ist geeignet und wer nicht, aber so ein bisschen intrinsisch motiviert sollten sie sein, also dass sie auch wissen oder erkannt haben, wofür das gut ist für sie selber im Personal Branding, aber auch fürs Unternehmen, Marketing, HR, Sales, you name it, aus welchen Abteilungen sie auch immer kommen oder ob es, wie gesagt, Führungsspitze ist. Die nicht wollen, darfst du nicht zwingen, weil das bringt nichts. Das wird nicht gut. Und tatsächlich, wenn die sich das gut überlegt haben, eine gewisse Klarheit hinterher haben, wofür sie stehen, also wenn es Personal Branding gut gemacht ist, damit sie klar sind in ihren Aussagen und klar sind, worüber sie sprechen wollen, wenn die Content-Säulen stehen, merkst du, wie eine Entspannung reinkommt. Nicht direkt am Anfang. Das Ganze muss man einfach üben. Ne? Also nimm mal 30 Videos auf, veröffentliche keins davon, veröffentliche dann das erste, dein 31. Ne? Dass man ein bisschen Übung und Erfahrung hat. Aber das in der Klarheit, worüber will ich sprechen, wofür stehe ich mit meinem Namen, dann funktioniert das auch. Und dann machen wir den Einstieg ja seicht, indem wir sagen, ihr müsst nicht direkt mit dem Video rausgehen. Das ist wirklich was ganz anderes, wenn du hier in das schwarze Loch guckst und da antwortet dir vielleicht auch keiner, sondern mach es erstmal mit Foto. Und ich sehe das auch immer in den Programmen tatsächlich, wenn es 10, 12 Leute sind, dass du dann auch als Unternehmen irgendwann überlegen musst, weil es scheitert manchmal auch nicht mehr am Text. Da können wir wirklich gut reingehen. Es scheitert oft auch an, welches Foto nehme ich, welches Foto ist geeignet und so weiter, dass wir da auch Events machen, wo es auch wirklich nur erstmal um Fotos geht. Wie mache ich auch selber Fotos mit meinem Handy? Ich stelle auch mal einen Fotografen bereit. Wir gehen mal irgendwie an coole Locations, wo man echt mal ein bisschen Stockfoto machen kann von mir als Persönlichkeit, die dann fürs Unternehmen sichtbar ist und so weiter. Also da kannst du ja so ein Corporate Influencer-Programm auch immer wieder sagen wir mal, ein bisschen attraktiv machen, indem man nicht sagt, okay, jetzt ist der nächste Monat und jetzt brauchen wir wieder 8 Posts, sondern jetzt machen wir mal was anderes, wir gehen mal Outdoor oder sowas. Ne? Also das finde ich wichtig. Und am Ende die große Kunst, und das müssen dann auch nicht alle 12 sein, sondern vielleicht ein, zwei Leute, die da wirklich Bock haben, die man dann auch nochmal extra schult, weil es was anderes ist, einfach in dieses schwarze Loch zu gucken. Dann darf da auch Video kommen mit erfahrenen Videografen, finde ich. Das ist wichtig, dass da gute Leute auch drumherum sind, die dann die Leute begleiten. Jetzt habe ich einen Monolog gehalten. Ja.
Das ist ja alles gut. Also ich kicke, staune, wundere mir. Jetzt habe ich noch meinen roten Faden verloren, was ich sagen wollte, weil, genau, also bei der Klarheit, genau, da ist mir noch was eingefallen, das habe ich erlebt beim Thema Video. Wir haben ja jahrelang Trainingsvideos produziert, anfangs mit Trainern von der Trainingsfirma, mit denen wir zusammengearbeitet haben, und irgendwann kam halt doch ziemlich klar raus, dass diese Videos nicht die hohe Akzeptanz bei den Kunden hatten, weil natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiter sich da nicht wiedergefunden haben. Jemand, der perfekt vor der Kamera präsentiert, ist nicht einer aus den eigenen Reihen. Und das Spannende war da genauso, wie du das beschrieben hast, diese Klarheit, wofür stehe ich, was mache ich. Das haben wir dann, sag ich mal, so ein bisschen mit einem Kameracoach später dann auch selber mit den Leuten durchexerziert, dass sie nicht anfangen, sich zu verbiegen. Ich meine, alle reden von Authentizität. Das Wort ist ja mittlerweile auch echt, sag ich mal, schon dreimal durch die Mangel gejagt worden. Aber letzten Endes geht's ja auch darum, wenn du genau weißt, du kannst dich vor der Kamera so geben, wie du bist. Und du sprichst so, wie dir im Rahmen der Leitplanken, die das Unternehmen dir vorgibt, sprechen, wie dir der Schnabel gewachsen ist, dann fängt das Ganze an, auch entspannter zu werden. Und man hat auch, meiner Erfahrung, auch bei mir selber, man hat auch auf einmal viel mehr Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Am schlimmsten fand ich, also jetzt, ich sehe es mal ähnlich bei den Videoprojekten, die wir früher als Dienstleister gemacht haben, weil das war ja im Prinzip auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Unternehmen gehen in die Sichtbarkeit, wenn auch meistens im Unternehmenskontext. Ab dem Punkt, wo keine Führungskräfte drüber geguckt haben, ab dem Punkt, wo keine Führungskräfte mit dabei waren und ab dem Punkt, wo es keine vorgeschriebenen Texte oder Textfragmente gab, wurden die Leute entspannter, wurden die Inhalte besser, wurde weniger gelabert. Ne? Also dieses inhaltsleere Corporate-Gesülze, ich meine, das siehst du ja bei LinkedIn teilweise auch, ne? Dann merkst du, da hat derjenige nicht selber geschrieben. Von daher kann ich das alles auch für die Videoseite exakt so unterschreiben, wie du es gesagt hast.
Mhm. Ja, ne, wir können uns heute Hilfe holen mit Chatty und wie auch immer sie alle heißen. Mit KI kannst du relativ auch in deinem Sprech Texte schreiben. Das verzeiht, ja. Da musst du heute tatsächlich irgendwie Fehler einbauen oder die Bindestriche wegmachen, damit man denkt, das ist dein Text, was auch immer. Ein Selfie, ein gutes Bild, das schmeichelt, aber Video ist halt einfach eine andere Kiste. Video lügt nicht, ja? Und du hast dann keinen Cutter, der alle S und M's und keine Ahnung rausschneidet und deine Körperhaltung da irgendwie korrigieren kann. Vielleicht kannst du das heute auch schon mit KI machen, aber ich finde, wo du das mit dieser Authentizität gesagt hast, wenn Menschen keine Klarheit haben oder wenn sie Druck haben, wo du sagtest, da steht die Führungskraft daneben oder die sind mit denen im Gespräch und dann schnürzt denen die Kehle zu, dann kannst du nicht authentisch sein. Das geht nur, wenn du wirklich frei bist, wenn du, wie gesagt, diese Klarheit hast, ne, und die Haltung zu deinem Thema, dann kannst du in dieses schwarze Loch sprechen und dann ist auch scheißegal, was rechts und links passiert und ob die Locke irgendwie nicht sitzt. Ne? Aber das ist, finde ich, auch eine Übungssache. Wenn du da jemand kalt reinschmeißt, der das noch nie gemacht hat, dann sind die ersten 10 Dinger, die kannst du eigentlich verbrennen. Ja, und da ist immer die Frage, wie viel Budget ist auch in einem Unternehmen, dass man das tragen kann, wenn man sich bewusst ist, was das für eine Reichweite und was für einen Mehrwert hat. Dann würde jeder sagen, ja, ja, ja. Aber ich finde, wir, die wir alle in dieser Bubble sind, haben den Auftrag, noch viel, viel mehr aufzuklären, auch mit Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten. Was bringt so ein Corporate-Influencer-Programm, werde ich auch immer wieder gefragt, dass man da wirklich dann auch als Unternehmen, vielleicht auch gerade im Mittelstand, die spreche ich auch immer wieder an, seinen Hut in den Ring schmeißt und sagt, ja, es ist ganz klar, wir brauchen das.
Die Frage wird mir auch immer wieder gestellt, was bringt uns das, beziehungsweise woran erkennen wir, dass es erfolgreich war? Was würdest du sagen, was macht einen erfolgreichen Corporate Influencer aus? Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu breit gefächert, aber vielleicht, wann erkennt das Unternehmen, dass das Corporate Influencer-Programm, was sie gestartet haben, wirklich einen Mehrwert bringt? Also du darfst ja nicht nur 2 Monate machen, habe ich auch schon erlebt, ne? 3 Monate und dann, ach nee, hat nichts gebracht, wir hören auf.
Ich habe ich schon in meinem Podcast gesagt, letztes Jahr in Frankfurt unter Rechtsanwälten geschult und da sagte man mir auch, ja, wir haben schon ein Corporate Influencer-Programm. Also sagte man zu Beginn des Tages. Dann sage ich, ah, das ist ja spannend, dann bin ich gespannt auf dein Feedback am Abend, was ich dir vielleicht noch habe beibringen können. Und ansonsten ist es einfach eine gute Wiederholung oder so, weil wir machen ja heute nur einen Tagesworkshop. Und dann sagte man mir schon in der Mittagspause, ich habe in den letzten 3 Stunden schon mehr gelernt als in diesem Programm. Ich sage, aber wie sieht denn dieses Programm aus? Nein, wir hatten auch einen Tagesworkshop und jetzt können wir Beiträge einreichen. Und dann fehlt es mir, ja, dass ich sage, Leute, da ist aber doch kein Programm. Also wir begleiten ja mindestens 6 Monate und wir haben Unternehmen, die begleiten wir schon 4 Jahre, weil immer wieder off- und ongeboardet wird, weil Menschen aus Unternehmen ausscheiden, weil neue Menschen ins Unternehmen kommen, weil andere Abteilungen dazukommen, weil die Plattformen sich verändern und so weiter. Also es ist ja immer was zu tun. Und da bin ich ja dankbar für diese Unternehmen, die dann gibt's auch, die auch nochmal zu anderen Trainern gehen und dann zurückkommen und wie auch immer. Wir kennen uns da ja in der Bubble und befruchten uns gegenseitig und tauschen uns aus. Aber jeder hat vielleicht dann doch einen anderen Ansatz und wir machen eben nicht nur eine LinkedIn-Schulung oder so, sondern wir begleiten wirklich lange, weil wir immer sehen, und du hast ja danach, wie erfolgreich ist das oder wann ist erfolgreich? Das kannst du wirklich erst nach einer Zeit, also nach mindestens nach einem halben Jahr messen. Wir messen von Anfang an, also wir setzen KPIs natürlich am Anfang. Und dann ist es natürlich auch die Frage, wer spricht denn fürs Unternehmen und wo liegt der Fokus drauf? Ist das Social Selling, also ist Sales und Marketing mit an Bord? Ist HR mit an Bord? Geht es auch um Employer Branding? Und da kannst du es ganz klar messen, dass du dann nicht irgendwie nur 5 Bewerbungen auf dem Stapel hast nach einem halben Jahr, sondern wenn dann Stellen ausgeschrieben werden, ist die Qualität der Stellen der Bewerber einfach eine ganz andere. Es kommen viel mehr Initiativbewerbungen und es kommen qualifizierte Bewerbungen auf die Stellen. Also das ist das, was in HR dann wirklich richtig gut funktioniert. Und dann ist es auch ein ganz großer Trugschluss. Ja, wir sind ja sichtbar. Wir machen ja schon LinkedIn. Und dann meinen Unternehmen, sie posten auf Corporate-Seiten. Mhm. Und ich weiß, ich bin ja auch so ein Kommunikationsfuzzi. Wir posten da aber PR-Texte. Das sind ganz klare Texte, die wenig Emotionen haben, die Informationen übertragen, aber damit holst du ja keinen hinterm Ofen hervor. Und die Ausspielung der Corporate-Seiten mit 1% an die Follower, wenn du da 500 hast, dann herzlichen Glückwunsch. Es ist ganz wichtig, über die persönlichen Profile zu gehen, um eben die Menschen zu erreichen, die du erreichen willst, um im allerersten Schritt, im ersten halben Jahr einfach nur Brand Awareness zu schaffen, dass man dich außerhalb von LinkedIn anspricht. Ah, wir haben gesehen, ihr postet ja jetzt, macht ihr ein Corporate Influencer Programm oder, oh, wir haben gesehen, du hattest da ein spannendes Thema, das hat eigentlich gar nichts mit der Firma zu tun, aber deine Persönlichkeit ist super spannend und das, was du da machst, kommst du mal in Podcast und so weiter. Also das sind so Sachen, die so relativ schnell funktionieren, um dann aber, und da muss sich ja auch Sales erstmal drauf einschießen, ganz klar zu sagen, jetzt haben wir verstanden, wie das mit der Plattform funktioniert, ohne nur über diesen Sales Navigator Cold Calls und Kaltnachrichten zu schicken, sondern wir posten jetzt auch, wir posten von Messen, wir posten dies und das und jenes. Und dann gehen wir aber ins Social Selling. Dann haben wir uns überlegt, wie wir die warmen Kontakte, die wir jetzt mittlerweile haben, auch gut ansprechen können. Und dann kannst du anfangen zu messen im Sales zum Beispiel. Ne? Haben wir jetzt Leads generiert? Haben wir jetzt einen Abschluss gemacht und so weiter? Wenn das nicht nachgehalten wird, wenn auch nicht gefragt wird, worüber kommt ihr denn jetzt? Dann wird man es auch nicht messen können, weil es wird keiner auf dich zukommen und sagen, naja, vielleicht der eine oder andere, aber vielleicht nicht das Gros. Wir kennen euch von LinkedIn. Das ist dann halt ganz spannend. Und dann spielt natürlich alles zusammen. Ne? Und wenn du dann auch noch andere Kanäle bespielst, weil die Azubis auch dazukommen oder Werkstudenten und so weiter, die auch gut geschult sein müssen. Also es darf nicht sein, von wegen, Wir haben jetzt da mal einen Werkstudenten und der macht jetzt mal ein bisschen Instagram. Das ist tödlich. Bitte nicht tun dieses. Ja, das ist Image schneller verbrannt, als es sein darf. Oder wir machen jetzt auch TikTok. Und es ist jetzt peinlich lustig. Das ist nicht Brand Awareness. Das ist alles andere. Das ist, genau. Aber so kann man es dann am Ende des Tages messen, ja.
Ja, das Interessante ist, was du erwähnt hattest, Unternehmensvertreter werden angesprochen, ja, ihr macht ja jetzt auch LinkedIn. Das habe ich jetzt so oft schon von, sag mal, frischen Corporate Influencern, jetzt auch im Rahmen hier des Community Conference, hatte ich sogar letztes Mal in Osnabrück mit zwei, dreien gesprochen, die so ein bisschen so neue Kontakte, ne, man hat sich kennengelernt und so, was machst du? Ja, wie bist du da reingerutscht und so weiter und so fort. Es waren halt zwei oder drei, die durch Zufall, in ja nicht in richtigen Programmen, sondern durch Zufall in die Sichtbarkeit gekommen sind. Die hatten ein paar fixe Ideen ausprobiert. Mhm. Plötzlich gab es eine Resonanz, dann haben sie es durchgezogen. Und der eine sagte auch, das ist so abgefahren. Nach einem halben Jahr sind wir auf einer Messe gewesen. Ich gehe durch die Messehalle und ich werde von drei, vier Leuten angesprochen. Hey, geil, hier bei LinkedIn und so. Und er sagte, das war der Punkt, und das haben auch andere mit so in der Gruppe mitbekommen, das war der Punkt, wo ich im Prinzip freie Hand von der Geschäftsleitung bekommen habe, das Ganze noch weiter auszurollen. Mhm. Mittlerweile haben sie einen eigenen YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch etwas, was einen selber ja auch befeuert. Ich ist bei mir genau dasselbe. Ich bin ja jetzt kein expliziter Corporate Influencer, um Gottes Willen, viel zu kleine Firma, aber ich habe so witzige Sachen schon erlebt, wo ich mir dachte, ach, wie cool ist das denn, dass ich mein Feedback bekomme. Also eine der schönsten Sachen war wirklich letztes Jahr hier auf der E-Valanche-Wiesen. Ich stehe namens an der Kaffeemaschine, auf einmal höre ich von hinten eine Stimme. Ach, jetzt lerne ich ja mal den Menschen hinter der Stimme kennen. Und ich drehe mich um, wieso? Ja, ich höre eine ganze Weile schon deinen Podcast. Dann irgendwann sagt er seinen Namen und das Gesicht, das war schon aus meinem Netzwerk bei LinkedIn. Aber er hatte, soweit ich mich entsinnen kann, noch nie vorher irgendwas kommentiert oder ne, sonst einfach nur so im Podcast gelesen. Woche später saß ich bei ihm in der Firma und haben wir schon uns unterhalten, ob es eine Möglichkeit gäbe oder wie eine Möglichkeit gäbe, zusammenzuarbeiten. Und einfach dieses Feedback, ey, es bringt dann doch was. Ne? Mhm. Vielleicht auch ein bisschen so, dass das eigene Ego gebauchpinselt, aber einfach dieses Feedback, das bewirkt schon so viel. Und deshalb glaube ich, für viele ist das schon ein wichtiges Zeichen, dass so ein Programm oder die Tätigkeit als Corporate Influencer oder in die Sichtbarkeit zu gehen, schon einen Nutzen gebracht hat.
Ja, total. Und das, was du eben gesagt hast mit dem Messestand, war mein, also als Dienstleister dann mein schönstes Feedback, dass man als Firma sagt, wir haben plötzlich ganz andere Leute auf dem Messestand. Es wollen die Leute unsere Corporate Influencer kennenlernen und nicht nur den CEO. Und das erleichtert so die Ansprache, die Leute erstmal auf den Stand zu kriegen, generell über unsere Produkte zu sprechen. Du hast eine ganz andere Gesprächsebene, wenn die kommen, weil man kennt sich ja schon, in Anführungszeichen.
Genau.
Und das sind ja jetzt dann nicht nur, und das ist ja auch so ein Trugschluss, das sind jetzt dann nicht nur irgendwelche Mitarbeiter, sondern es sind auch Entscheider. Ja, und das ist ganz wichtig auch für ein Unternehmen. Das habe ich auch einen schönen Post irgendwann mal auf LinkedIn gemacht. Sieht man bei mir irgendwo im Fokus. Dass der Mittelstand ja weiterhin das Budget, was wir noch haben in 2026, das muss aber im Marketing, das muss für den 100 Quadratmeter Messestand ausgegeben werden. Und ansonsten haben wir kein Budget mehr. Ja, Corporate Influencer Programme können wir uns nicht leisten, ne? LinkedIn machen wir nicht, das ist alles. Ne? Bringt ja alles nichts, wir müssen hier auf dem Messestand. Warum verknüpfen wir das nicht? Warum machen wir nicht 70 Quadratmeter Messestand, schulen entsprechend ein paar Influencer, Markenbotschafter? Der Mittelstand tut sich ja vielleicht auch schwer mit dem Begriff Influencer und stellt sich was ganz anderes vor. Wirklich gute Mitarbeiter zu schulen, die da ein bisschen Lust drauf haben, die dann auch ansprechbar sind über LinkedIn, über andere Kanäle, auf dem Messestand, auf anderen Veranstaltungen, ne? Dass man sich dann einfach ganz, ganz, ganz viel einfacher verknüpfen kann und über, das ist ja das, was wir machen, also Content-Säulen, das ist ja auch, was soll ich denn den ganzen Tag über meine Arbeit erzählen? Oder zwei oder dreimal die Woche. Ja, darum geht es ja nicht. Du sollst ja nicht immer jedes Mal @Henkel, was weiß ich, wie alle heißen, ja, dein Unternehmen da verknüpfen. Wenn es passt, fein. Aber ansonsten bist du ja eine Personal Brand. Du erzählst ja über dich und deine, vielleicht auch ein Hobby, deine Leidenschaft, wie auch immer. deine Kommunikation mit Menschen. Es gibt ja tausend Themen, die man dann daraus rausfiltern kann, um da guten Content zu machen. Das, was die Leute auch interessiert. Das, was dich als Person ausmacht. Deshalb kommt man dann auch und möchte mit dir sprechen. Deshalb holt man dich in einen Podcast und so weiter. Darf ich noch weiter erzählen? Ich war gestern beim Kunden, kleine Anekdote, und da ging es auch darum, jetzt habe ich hier über mein XY-Thema geschrieben, und wenn ich über die Firma schreibe, habe ich viel weniger Likes, habe ich viel weniger Impressions, wenn ich da wirklich ins Thema gehe. Da ging es um Sales und Customer Success. Aber wenn ich dann, ich nenne immer, das sind so Halligalli-Posts, ne? Kennen wir auch, wenn wir es LinkedIn Local Köln machen, wenn viele Menschen auf den Fotos sind, wenn es um irgendwelche Events geht, dann hast du schnell Interaktion, dann hast du schnell viele Kommentare, dann hast du, geht so ein Beitrag fliegen. Und die neueste Errungenschaft, nenne ich sie mal, bei LinkedIn ist ja das 360-Grad-Brew, dass der Algorithmus jetzt einfach schaut, hast du eine gute Bio, die auf deine Beiträge abgestimmt ist. Und was wir ja vor 3-4 Jahren kannten, dass wenn Beiträge ausgespielt werden, dass sie der zweiten und dritten Grad Kontaktfraktion ausgespielt werden und nicht nur den Kontakten ersten Grades. Hatte sich ja dann verflüchtigt. Und das funktioniert jetzt aber wieder, wenn du Fachbeiträge schreibst, dass die auch entsprechend der Audience, die sie erreichen soll, ausgespielt werden. Also ich habe viel mehr zweiten und dritten Grade Kontakte jetzt unter meinen Posts, die das liken, die kommentieren und so weiter. Was ich sehr gut finde, dass sie da den Algorithmus angepasst haben. Habe ich jetzt den Faden verloren, wo ich hin wollte? Nee, das hat der Kunde eben auch festgestellt. Und hat
der Kunde, gesagt, du warst von Kunden.
Genau, dass er das passiert und dass man aber so ein bisschen eingeschüchtert ist. Na, dann hat so ein Fachbeitrag nur 400 Impressions. Naja, aber wenn das 200 perfekt getitelte Leute da getroffen hat, dann ist es doch richtig, richtig gut. Wie kriegst du sie sonst erreicht? Du machst keine Zeitungsanzeige mehr. Und wenn du sie machst, kostet das richtig viel Geld. Hier kostet es in Anführungszeichen nur ein bisschen Zeit, einen Post zu machen. Hm. Jetzt stellen wir mal wieder eine Frage, sonst
kriegst du das nicht rund. Alles gut, alles gut. An meiner Erfahrung nach, ich kann das auch alles bestätigen im Kleinen. Also Prinzip, was ich ja mache durch mein Personal Branding und meine Sichtbarkeit bei LinkedIn, ist ja im Prinzip ein Mini-Corporate-Influencer-Programm für mich und meine eigene Firma. Ich kann nur sagen, es ergibt absolut Sinn. Natürlich hat es ein bisschen frustriert, als die Impression-Zahlen also auf ein Zehntel runtergerauscht sind. Das tut irgendwo dem eigenen Ego weh. Wobei ich dann auch gemerkt habe, ach, jetzt habe ich mich mal selber erwischt, dass ich schon so ein bisschen diesem Impression, also dem Algo, dass ich schon fast ein Alkoholiker war, wie Britta immer so schön sagt, ne? Oh, hier 30.000, 20.000. Aber meine Erfahrung zum Beispiel im letzten Jahr war von den Events, wir waren letztes Jahr auf sehr vielen Events, Joanna und ich, wir haben uns ja auch beide oft gesehen, ne?
Ja.
Ein bisschen. Und es war vom Feedback und auch von den Kundenkontakten und daraus resultierenden Anfragen und Aufträgen mein erfolgreichstes Jahr, weil immer mehr Menschen auf mich zukommen und mich irgendwie schon kannten. Und das, obwohl meine Impressions oder so, das ist völlig, völlig wurscht. Das ist einfach, also ich habe Sachen gesagt bekommen, an dir kommt man ja in LinkedIn gar nicht mehr vorbei. Und ich so, ja, wie bitte? Meine ganzen Postings zum letzten Mal. Ja, aber ich interessiere mich ja so ein bisschen schon für das Thema hier und wir überlegen die ganze Zeit bei uns im Unternehmen und naja, klar, dann sind sie halt in meiner Audience drin irgendwie, haben ein paar Beiträge like geguckt, der Algorithmus erkennt das. Das ist viel wertvoller, diese Menschen dann, und deshalb finde ich die Kombination aus, wie Martin Philipp immer so schön sagt, ne, online findet, offline verbindet, dass man die Kontakte dann in der reellen Welt auch irgendwo trifft. Weil dann natürlich ein ganz, wie du schon eben gesagt, ganz anderes Level vom Einstieg ist. Da muss ich jetzt nicht, ich muss keinem mehr erzählen, was ich mache. Mhm. Ich muss keinem beweisen, ob ich gut bin. Das ist völlig nebensächlich. Es geht eigentlich sofort ums Fachliche und vor allen Dingen ums Menschliche auch. Ne? Also vor allem dieses, ne, können wir wirklich gut miteinander? Das merkst du dann auch schnell. Aber meistens haben die das ja schon gecheckt. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute meinen Podcast hören, obwohl ich jetzt nicht 1000 Abonnenten habe. Ich habe letztes Jahr zwei Aufträge mit über 100.000 Euro Umsatz insgesamt über meinen Podcast bekommen. Die sind nicht durch den Podcast gekommen, sondern die haben beide gesagt, die Geschäftsführer, das war für uns so der Lackmustest am Ende. Taugt der, passt der für uns oder nicht? Haben sie ihren Mitarbeitern gegeben, hört den mal an. Und das war dann so die Entscheidung, mich zu kontaktieren. Und ich werde so oft auf dem Podcast angesprochen mittlerweile, dass, also auch das ist ja eine Art von Sichtbarkeit. Kann ich wirklich bestätigen. Ach du je, oh Gott. Gesundheit.
Podcast gecrashed.
Genau. Muss auch mal sein.
Ja, ist ja der Kopfhörer weggeflogen, Florian? Entschuldigung.
Nö, alles gut. Nee, nee. Solange kein SEK-Team hier reinkommt, ist alles gut.
Ach, schön. Ja, aber das ist ja das.
Ja.
Die Brand Awareness, ja, das, was wir auch als Agentur machen, was du oder ihr macht, selber sichtbar sein, also selber das vormachen, was man anderen beibringen möchte oder wofür man andere begeistern möchte. Weil wie oft sehe ich das? Ne? Ich habe mich ja, das ist jetzt schon viele Jahre her, aber ich wollte nie ein Coach sein, der nicht ausgebildet ist. Also habe ich eine große Coach-Ausbildung gemacht, die über mehrere Jahre ging. Um dann festzustellen, der Begriff ist so durchgeschleudert, ich sage überhaupt gar keinem mehr, dass ich Coach bin, außer jemand fragt explizit danach. Ja, oder ich kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle da helfen, wo andere dann scheitern. Jetzt auch gerade zum Thema Sichtbarkeit und Mut und Angst und was auch immer da so reinspielt. Und genauso ist es ja auch mit diesem Handwerk in Kommunikation und Sichtbarkeit. Wie viele schulen LinkedIn in Anführungszeichen und haben leider irgendwie 2 YouTube-Videos gesehen, haben 2000 Follower und sagen, aber das kann ich. Ja. Und
kann ja jeder heute.
Wenn es um den Preis geht, Florian, du findest immer jemand, der günstiger ist. Ob du dann hinterher doppelt bezahlst oder ob du sagst, der Corporate Influencing ist nichts für uns, weil du vielleicht einfach ein Programm verkauft bekommen hast und hast dann einfach LinkedIn-Schulung. Naja, gut. Ne? Da kann ich jetzt nicht die Welt retten. Aber die stillen Leser, und das kann ich auch nur bestätigen, was du eben gesagt hast, die sind da. Die liken nicht, die kommentieren nicht, die gucken aber, was du machst. Dann gucken die auf deine Website und dann buchen sie sich hintenrum über Calendly irgendwie ein Erstgespräch. Und dann ist das aber mit dem Vertragsabschluss irgendwie kein Problem mehr, weil sie quasi nur noch in einem Gespräch einmal kurz bestätigt haben wollen, die ist auch so echt, wie sie da im Podcast, auf LinkedIn und auf der Website und so weiter erzählt, die hat die Ahnung. Oder was auch immer gut ist, wenn du auf Konferenzen sprichst, ja, wenn die Leute dich auch mal zum Anfassen haben, das ist dann nochmal das einmalige Match, um die 100% voll zu machen. Und das, wie gesagt, kann ich nur bestätigen. Deshalb ist es ja auch so wichtig, da selbst rauszugehen und auch als Unternehmen heute da rauszugehen und Gesichter, Persönlichkeiten nach vorne zu schieben, um zu sagen, das sind wir, das findest du bei uns, wenn du hier Mitarbeiter wirst, wenn du hier Produkte kaufst, etc.
Und da ist natürlich, um das ganze Feld abzurunden, wenn man angefangen hat, sich mit den Themen zu beschäftigen und Erfahrungen gesammelt hat, ist natürlich Video am Ende die Kirsche auf der Torte, das Tüpfelchen auf dem i, weil du da natürlich innerhalb kürzester Zeit nicht nur eine Riesenmenge an Informationen bewusst und vor allen Dingen unterbewusst vermittelst, sondern auch Emotionen und gerade Sympathiepunkte sammeln oder auch verspielen kannst. Wobei das ja auch nicht, also das war auch eine Erkenntnis für mich, als ich vor vielen Jahren mit LinkedIn angefangen habe. Am Anfang habe ich mich auch schwer getan, also Video schon gar nicht. Momentan mache ich ja auch nicht so viel, das hat aber andere Gründe. Und irgendwann habe ich gedacht, also das kam bei mir so mit ein bisschen Frustration. Ah, wisst ihr was? Leck mich. Ich mache jetzt einfach so, wie ich schreibe. Und wenn es Unternehmen gibt, und ich dachte immer, so Geschäftsführerin, Geschäftsführer, da musst du schön seriös, ne? Du kennst das ja auch noch aus unserer Jugend und so, da war das noch alles sehr, sehr zugeknöpft und steif. So habe ich die Industrie kennengelernt. Ne, also pass auf, was du sagst und überleg dreimal, ob du jetzt vor dem Geschäftsführer irgendwie dich so gibst, wie du bist. So bin ich vor 20 Jahren in die Industrie gekommen, über einen Mentor. Damals war das halt noch so. Und mittlerweile, wenn einer mich doof findet, weil ich mich so gebe, wie ich mich gebe, dann bin ich doch froh. dann bin ich doch froh. Ich habe seit Jahren, also bestimmt seit 3-4 Jahren, gerade mal 2 Kunden gehabt, wo ich sage, da hat es geknirscht bei der Zusammenarbeit, weil es eigentlich menschlich nicht gepasst hat. Mhm. Wir haben es professionell gemacht, aber im Endeffekt festgestellt, nee, mehr wollen wir nicht. Mhm. Aber alle anderen, glaubst gar nicht, mit wie vielen Leuten ich mittlerweile in freundschaftlichen Kontakt pflege, respektive wie viele Kunden auch wirklich Freunde geworden sind. Also das kommt, bin ich mir absolut sicher, allein dadurch, durch die Sichtbarkeit, dass man gemerkt hat, okay, das passt menschlich. Und die gemerkt haben, der Gypser ist für mich ein Idiot, die haben sich halt nie gemeldet.
So ist es. Also da trennt sich die Spreu vom Weizen, ganz klar. Und dann sagen auch ganz viele vielleicht, boah, ey, die Schiffkunst, ey. Mit der nicht, ja. Aber ganz viele sagen dann auch unbedingt mit Bianca, weil die erstens Ahnung hat und zweitens das schon echt ein paar Jahre macht und drittens hier gut in unsere Crew passt, weil sie auch selber vielleicht so motivierend ist, so enthusiastisch, die kann Leute mitnehmen und so weiter. Es hat in der Schule angefangen, Florian, du weißt, wie es ist. Es steht und fällt mit dem Lehrer. Wenn der selber keinen Bock hat, da habe ich auch keinen Bock zu lernen. Ja, wenn der es nicht vormacht, wieso soll ich es nachmachen? Das sind so ganz einfache, kleine Sachen, wo ich immer die Fahnen hochhalte und sage, also so ist das, wie wir es machen. Und es gibt 10.000 da draußen, die es anders machen. Sucht euch den raus, der gut zu euch passt.
Sehr schönes Schlusswort. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Bianca, ich danke dir vielmals für deinen Input. Wir haben eine Punktlandung hingekriegt. 45-52, das ist ja absolute Knaller und mit einem perfekten Abschlusssatz. Da merken wir die Kommunikationsprofis, ne?
Jo!
Ja, danke, danke, danke für deinen Input und auch danke an alle, die zugehört haben. Ich hoffe ja, jeder hört jede Woche zu, alles Abonnenten, die jede Woche meine Podcast-Folgen hören. Wenn ihr Interesse daran habt, mit Bianca mal Kontakt aufzunehmen, in den Shownotes findet ihr Link zur Webseite, Kontaktdaten und so weiter und so fort. Falls du ein Thema hast, wo du sagst, Mensch, darüber solltest du mal im Podcast sprechen oder den solltest du einladen oder du hast selber ein Thema rund um ja, Sichtbarkeit, Videokommunikation, Personal Branding, worüber du sprechen möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail an podcast@corporate-studio.de und dann schauen wir, ob es passt. Und in diesem Sinne wünsche ich noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.